Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie werden hier gleich erleben, wie ein Bücherberg bestiegen wird. Ein Berg von 28 Büchern, die alle nominiert sind für die am meisten beachteten deutschen Comicpreise, die Max- und Moritz-Preise. Wir haben aber zum Glück eine Fachkraft, die uns gleich sagen kann, welche Bücher die interessantesten sind in diesem Berg und welche die meisten Chancen haben könnten auf die Preise. Heute Abend werden die wichtigsten Comicpreise in Deutschland vergeben, die Max- und Moritz-Preise beim Internationalen Comic-Salon in Erlangen. Und wir würden jetzt hilflos stehen vor den 28 Comics, die nominiert sind für diese Preise, wenn wir nicht Regina Voss hätten, denn die hat diesen großen und vielfältigen Bücherstapel für uns gesichtet. Hallo Regina. Und vielen
Hallo,
Dank.
Ja, gerne. Hallo Frank. Na, zum Glück stehe ich da ja nicht vor einem Stapel, den ich komplett gar nicht kenne. In den letzten zwei Jahren habe ich dann doch schon einige Bücher kennengelernt. Aber tatsächlich habe ich jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch mal so alle Titel mir auf den Boden gelegt. Und das macht so ein ganz eigenes, schönes Bild. Also von poppig, pastellig und in diesem Jahr sehr auffällig viele schwarze und so schwarz-monochrome Titel.
Stelle ich mir schön vor, so einen vielfarbig gemusterten Boden. Und wonach hast du denn entschieden, womit du anfängst?
Ach, dann regiert eigentlich das Lustprinzip.
Und was war denn, was hat das Lustprinzip gewählt?
Ja, erste Wahl war 3 oder 4 Bagatellen von Franz Süß. Das ist ein Wiener Illustrator, der hat einen absoluten Hang so zu glücklosen Menschen. Und so einer ist auch gleich auf dem Cover zu sehen. Da sitzt ein Junge in so einer ganz dunklen, engen Toilettenkabine auf dem Klo. Und es ist ein bisschen so, als würden wir von oben auf diese Toilette schauen. Und das wenige Licht, was da reinfällt, das fällt auf sein Gesicht, auf seine Schenkel und auf die weiße Toilettenbrille. Das ist grafisch sehr schön. Das hat mir gut gefallen, da habe ich zugegriffen.
Und um was für Menschen, um was für Figuren geht es in dem ganzen Buch?
Ja, diese Glücklosen, die wohnen so in engen, vermüllten Wohnungen. Da riecht es oft irgendwie angebrannt nach Essen. Die sehen abgearbeitet aus. Der eine hat keinen Zahn, da fehlt ein Zahn in der Front. Die sind auch knapp bei Kasse. Und ich glaube, so ein Beispiel macht das vielleicht ganz deutlich, wie die charakterisiert sind. Ein Typ aus der ersten Geschichte, der sitzt, wartet auf sein Date in so einer traurigen Kneipe und lässt dann so die anderen Dates Revue passieren und erinnert sich, dass eigentlich alle Typen ihm ganz schnell gesagt haben, du, mit uns wird das nichts. Also nach wenigen Minuten. Aber es ist immer so knapp, dass sie noch schnell einen Drink bestellt haben. Und so wird für diesen Michael, heißt er, diese Dates sind absolut erfolglos, aber gehen eben ins Geld. Und der hat keine Kohle. Und das ist so symptomatisch.
Mhm. Und du hast ja schon bei dem ersten Bild beschrieben, wie man da von oben in diese Toilette reinschaut. Sind es oft so ungewöhnliche Perspektiven, in denen diese Bilder gezeichnet sind?
Also der arbeitet sehr filmisch, finde ich. Also es gibt irgendwie, wie gesagt, diese Draufsicht, aber er macht es auch so, dass alle Panel wirklich gleich groß sind, immer 4 auf einer Seite.
Also Panel, die Einzelbilder im Comic.
Ja, genau, die Einzelbilder. Und da in diesen Einzelbildern ist es sehr perspektivisch oder er setzt auch ganz bewusst Licht. Also das ist wirklich, ja, grafisch unglaublich toll gelöst.
Klingt, als wäre das ein potenzieller Preisträger für dich, der Franz Süß.
Ja, enge Auswahl. Also es gibt diesen Begriff grafische Literatur für Comic, den mag ich sehr gerne und ich finde, das trifft wirklich auf ihn zu. Er kann beides. Die Texte sind absolut treffsicher, knapp, so lakonisch. Ich habe ein bisschen an Wolf Haas gedacht, so ein Wiener Sound. Aber auch die Bilder sind toll, gut gelöst, super.
Einer der großen Trends in den Comics war in den letzten Jahren das autobiografische Erzählen. Da sind doch jetzt bestimmt auch autobiografische Bücher nominiert in diesem Jahr, oder?
Ja, das hat sich gehalten. Also da gibt es ein ganz dickes Buch auf 500 Seiten, erzählt Tobi Dahm in Kolumbusstraße von der Geschichte seines Vaters in der NS-Zeit. Da gibt's, jetzt muss ich mal kurz überlegen, da gibt's In Fürchten, erzählt Nando von Arp von seinen Angststörungen. Das ist auch für den Schweizer Jugendliteraturpreis nominiert. Oder Eva Müller hadert in Scheiblettenkind mit ihrer Herkunft. Sie kommt aus einer Arbeiterfamilie.
Und Scheiblettenkind, davon habe ich schon gehört, das bezieht sich auf diesen billigen Scheiblettenkäse, mit dem Eva Müller groß geworden ist, ne?
Genau, dieser dünne, in Plastik gepresste Käse. Und sie sagt so schön, also wenn man sich den auf den Auflauf packt, ist das absolut was anderes als Büffelmozzarella. Und ich finde, da macht sie im Titel so klar, dass Herkunft manchmal einfach an so kleinen Details sichtbar wird. Und das möchte sie eigentlich nicht. Sie möchte das abstreifen.
Da geht es jetzt um den Blick zurück in die eigene Kindheit und vorher bei den Beispielen, die du genannt hast, überhaupt in die Geschichte, in die deutsche Geschichte. Gibt es auch Bücher, die auf die jüngere Geschichte, also die fast noch Gegenwart schauen?
Ja, da fällt mir Ika Sperlings Das große Reset ein. Da erzählt sie von ihrem Vater, der sich radikalisiert hat online. Also er ist ein Verschwörungstheoretiker geworden. Und sie erzählt das zeitlich sehr verdichtet. Sie fährt aus Hamburg, sie studiert in Hamburg, fährt sie nach Hause, Rheinland-Pfalz. Und dort begibt sie sich eigentlich auf so ein vermintes Gebiet, weil niemand will darüber sprechen. Dabei sind die Auswirkungen wirklich krass. Der Vater will das Haus verkaufen, trennt sich von der Mutter und will ins Ausland gehen. Aber das soll niemand erzählen. Es geht aber nicht vordergründig um Verschwörungstheorien, also sie sucht da keine Argumente dagegen, sondern, und das betont sie wirklich immer, das ist so eine ganz individuelle Geschichte, wie man einen geliebten Menschen ja an zum Beispiel Verschwörungstheorien verlieren kann.
Auch ein Kandidat für den Preis?
Ja, also das ist für mich wirklich das Buch, was mich am meisten eigentlich überzeugt hat. Hat mich selber überrascht, aber da war ich total dabei.
Es waren jetzt lauter deutschsprachige Comics. Was ist denn mit den internationalen Titeln? Sind ja die internationalen Comic-Tage Erlangen. Was sticht bei den internationalen Titeln für dich hervor?
Ja, da ist Fun Girl von Elisabeth Pich und sie wird wirklich deutsch ausgesprochen. Sie kommt aus Saarbrücken, hat lange in den USA gelebt oder lange weiß ich gar nicht, als Teenagerin und hat dann dieses Buch auch als erstes in den USA veröffentlicht. Das wird schon lange in den USA, in Frankreich, Italien abgefeiert, aber der deutsche Markt hat gezögert. Das ist jetzt erst dieses Jahr bei Edition Moderne in der Schweiz erschienen.
Und was ist das für ein Fangirl, von dem der deutsche Markt so lange zurückgeschreckt ist?
Ja, die nervt. Also Fangirl ist eine, die gammelt in der Wohngemeinschaft rum und dann hat so ihre Mitbewohnerin Sex, da stürzt sie rein und gibt Kommentare zu den Vorlieben ab oder bringt zum Candlelight-Dingern Obdachlosen mit. Also die ist wirklich, die möchte man eigentlich nicht so nah bei sich haben, aber sie merkt es nicht, dass es nervt. Sie ist einfach unbekümmert.
Und jetzt dürfen bei internationalen Comics eigentlich Titel aus Asien nicht fehlen, weil schon mal wegen des riesigen Erfolgs der japanischen Mangas, die besetzen einen großen Teil des Comicmarkts überhaupt. Wie sieht es denn da aus?
Ja, es sind auch zwei Mangas tatsächlich nominiert, aber mein heißer Tipp ist eigentlich in Bezug auf Asien und Gewinner Tsai Kun-Lin, Der Junge, der gern las. Also das ist, warum? Auch weil der Max-und-Moritz-Preis so gern politische Akzente setzt. Und eine Geschichte aus Taiwan hat natürlich gerade große Relevanz auch hier für uns.
Wegen der Spannung zwischen China und Taiwan, meinst du?
Genau. Mhm. Und das wird auch in dem Buch wird das auch klar, dass das eine lange Vorgeschichte hat. Mhm. Der Band ist bei Baobab Books erschienen und erzählt die Kindheit von Tsai Kun-Lin. Und das ist, das muss man dazu sagen, wirklich in Taiwan ein sehr bekannter Menschenrechtler, Journalist, Verleger. Also war, der ist im letzten Jahr gestorben.
Und was ist das für eine Kindheit, von der da erzählt wird?
Das ist eine Kindheit, die absolut abhängig ist von der Geschichte von Taiwan. Also 1945 wird er mit 15 aus der königlichen japanischen Armee entlassen. Also er ist schon als Kind bei der Armee, hofft dann auf ein Leben in Freiheit, um dann mit 19 von der nächsten Exilregierung oder von der nächsten Diktatur für 10 Jahre in Haft zu gehen. Und die Begründung ist tatsächlich, er liest die falschen Bücher.
Also das könnte einer der Gewinnertitel sein heute Abend, wenn die Max- und Moritz-Preise vergeben werden in Erlangen bei den internationalen Comic-Salon dort. Tsai Kun-Lin, Der Junge gern las, dieser Titel. Regina Voss hat uns einen Überblick gegeben über den nominierten Bücherberg. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Mein Kafka.
Das ging mir so unter die Haut. So ungeschützt auch.
Der hat's wirklich faustdick hinter den Ohren.
Schriftstellerin und Autorin zum Jubiläum des Jahrhundertdichters.
Wie kann man mit so wenig Sätzen so viel anrichten?
Über den großen Säulenheiligen.
Mit den Beinen durch die Decke stoßen.
Über seine Geheimnisse.
Alles sehr, sehr merkwürdig.
Und Kafka Momente.
Kafka schreibt für uns alle, aber nicht allen bekommt er gleichermaßen gut.
Mein Name ist Jan Faktor, ich komme aus Prag, habe Kafka zuerst auf Tschechisch gelesen, in sehr gute Übersetzung. Und das war, wenn ich mich nicht irre, Amerika, also den Heizer. Und dann die zweite eigentliche wichtige Lektüre war Verwandlung, Proměna auf Tschechisch. Und das hat schon ein bisschen mich gegruselt, die Tiefe, diese Schrecken, die drin stecken und Qualen. Das ist eine Stärke, das ist alles natürlich verborgen im Text, aber das habe ich den wirklich gespürt, den Kafka in der Verwandlung. Ja, Kafka war eher die Bücher, die bei uns herumlagen. Es waren nicht viele, also muss man sich klar machen, Kafka war ein bürgerlicher Autor für die Oberen für die sozialistischen Kulturhüter und der wurde erst in den 60er Jahren ein bisschen publiziert in kleinen Auflagen und auch nicht alles. Das heißt, ich habe relativ früh was gelesen und ganz prägend für mich war, meine Mutter war im KZ und die konnte ihn nicht lesen, hat sehr eindrücklich davon erzählt, die hat wirklich ist in diese Welt hineingezogen worden bei der Lektüre, die wurde richtig, also wurde nicht verrückt, aber war irgendwie nah dran. Diese ganzen Ängste hat sie voll irgendwie in ihr entwickelt und die hat die meisten Dinge, glaube ich, nicht zu Ende gelesen, weil die nicht ertragen hatte. Das war für mich klar, wie viel Kraft in Kafka steckt. Ich habe es wirklich ihr ansehen können. Die hat mir das gegeben, aber sei vorsichtig. Ich kann es nicht lesen. Ja. Ich habe jetzt bei der neuen Lektüre sehr viel auch gelacht. Geht auch. Es ist einfach so absurd und schön absurd und so perfekt überzeichnet und die Charaktere sind wirklich nicht aus dieser Welt. Ja. Und dann diese Brunel da in Amerika, die dicke Sängerin, die diesen Raum nicht verlässt und die völlig verkramt wohnt und die Männer versklavt im Grunde auch. Also da musste Kafka auch gelacht haben, bin ich mir sicher. Das ist so mit dieser auch Leichtigkeit, mit der er so wie Normalität Schilder, die keiner ist. Das kann eigentlich nur Kafka, man kann nicht sowas nachmachen. Es ist einfach besetzt, voll besetzt von Kafka und Kafka ist einmalig für mich. Das Problem ist, dass ich in Prag wirklich in Tschechisch gelesen habe. Der wurde, wenn übersetzt, dann eben sehr gut übersetzt. Also für mich war das, und er lebte in Prag, für mich war das ja Kafka, einer von uns. Also sozusagen, der konnte auch Tschechisch. Ersten Sätzen ist der Kafka da. Das ist viel zu einfach nachzumachen und wer das versucht, der scheitert. Kafka ist Literatur eben und ich darf die gleiche Sprache nutzen wie er.
Jan Faktor über seinen Kafka. Jan Faktor, können Sie heute Abend länger über Kafka reden hören? In unserem Feature Keine Angst vor Kafka. Da geht es um den immer noch sehr starken Einfluss von Kafka auf Autoren von heute, also auf Leute wie Jan Faktor oder den Dichter Ulf Stoltervogt oder Marie-Louise Knott oder Thomas Lehr. Keine Angst vor Kafka, unser Feature heute um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Tote brauchen keinen Zeltplatz. Das ist ein Buchtitel, der meinem Kollegen Hans von Trotha aufgefallen ist. Bei seiner Suche nach auffallenden Buchtiteln im Monat Mai für die Auszeichnung als unser Mops des Monats.
Der Mops des Monats.
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück. Das Gefühl kennen wir jetzt auch als Buch. Letztes Mal hatten wir Sorry, aber auf der Liste. Jetzt folgt Sorry, not sorry. Das kann ja noch heiter werden. Irritierendes erreicht uns aus der Welt der Engel. Nicht nur Engel in meinem Haar, sondern auch Schwäbisch für Engel. Scherentod, Kneckegrab. Irgendetwas ist mit Skandinavien nicht in Ordnung. Fliegende Hunde auf schwimmenden Inseln. Magic Agents in Stockholm stehen die Trollekopf. Midsommerlügen. Gehört in die Reihe womöglich auch noch Tote brauchen keinen Zeltplatz? Währenddessen wird die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer. Wie sonst ist eine Minute Hebammenwissen einzuordnen. Auch das 7-Tage-Rezept für weniger Stress klingt nach Ungeduld. Gibt's auch als 7-Tage-Rezept für guten Schlaf und sogar als 7-Tage-Rezept für erfüllte Liebe. Wo wir bei Zahlen in Buchtiteln sind. 100 Länder, 100 Frauen, 100 Räusche. Weiß man nicht wirklich, ob man dabei gewesen sein will. Etwas überraschend kommen 108 Arten, dem Leben einen neuen Sinn zu geben. Im Gegensatz zu 365 Geschichten, warum wir Fußball lieben. Apropos Fußball und Zahl. Der Titel Hätte, hätte Viererkette oder Kein Wunder in Bern zerstäubt gleich zwei Redensarten. Solche leichten Verschiebungen sollen unsere Aufmerksamkeit erregen. Etwa wenn ein Hochzeitswünschebuch mit dem Titel Geld allein macht nicht glücklich im Untertitel absichtlich einen Bezugsfehler macht. Geld allein macht nicht glücklich, aber ihr seid ja zu zweit. Leicht verschoben kommt auch eine Geschichte der Nachhaltigkeit mit dem Titel Wir konnten auch anders daher oder Klimahandel oder Raiders of the Lost Heart. Das scheint gerade der große Trend beim Buhlen um unsere Aufmerksamkeit in Buchhandlungsschaufenstern zu sein. Irritieren durch leichtes Verschieben. In der Zeit, in der wir gedanklich die Verschiebung zurechtrücken, soll, so das Kalkül, die Kaufentscheidung fallen. Schauen wir mal, wir beobachten das. Und jaulen auch beim Mops des Monats mit dem Trend. Weil es gar so viele sind, teilen sich den Mops des Monats Mai in diesem Sinne Germafia und wieder herzgestellt.
Mensch, gleich zwei Mops des Monats-Titel. Na holla, also Germafia, das ist ein Buch von Sandro Mattioli im Western Verlag erschienen. Und seine These ist in diesem Buch, Mafiosi würden Deutschland als ihre Beute sehen und hätten längst begonnen, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gezielt zu unterwandern. Die These im Buch Germafia. Und der andere Siegertitel, wieder herzgestellt, im Südwestverlag erschienen. Da verrät der Untertitel dieses Buches von Sharon Brehm, worum es da geht. Er lautet nämlich, wie emotionale Heilung mehr Vertrauen, Nähe und Lebendigkeit in deine Beziehung bringt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ozean, so heißt ein Gedichtband der kanadischen Lyrikerin Sue Guyette, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Sue Guyette, die hat sich in ihren Texten schon oft mit Natur beschäftigt, auch schon mit Ozeanen oder mit Wäldern oder Prärien. Dafür hat sie viel Anerkennung bekommen. Auch ihr Ozean-Gedichtband, der wurde in Kanada mit einem Masterworks Arts Award ausgezeichnet. Die deutsche Übersetzung ihrer Gedichte hat Nico Bleutke jetzt für uns gelesen und er ist im Studio. Tag, Herr Bleutke, hallo.
Hallo, guten Tag.
Wie geht es denn hier jetzt um den Ozean in diesem Band mit Gedichten?
Ja, erstmal tatsächlich als Thema, als Landschaft der Nordatlantik, an dem Sue Guyette aufgewachsen ist. Sie ist in Quebec geboren und lebt seit langem in Halifax. Der Ozean kommt aber jetzt nicht in jedem Gedicht vor oder manchmal nur so am Rande, wie es überhaupt natürlich um Ränder und Küstengebiete und den Übergang zwischen Land und Meer geht. Aber vor allen Dingen nutzt sie das Meeresartige auch für die Form der Gedichte. Also wenn man daran denkt, dass die Sprache etwas Strömendes ist oder so eine Art Strömung in sich hat, dann kann man das natürlich auch auf den Ozean übertragen, der einer Strömung ähnelt.
Also ozeanische Gedichte in einem weitesten Sinne, ja.
Unbedingt. Also wenn man das mit der Form nochmal aufnimmt, das sind so Langzeilen tatsächlich, Aha. Die immer zweiversig angeordnet sind in den Strophen, also wie so kleine Wellen aussehen, die aber immer unterschiedlich in der Länge sind. Es geht um dauernde Bewegung. An einer Stelle ist vom Nachjustieren der eigenen Gedanken und vom dauernden Neuausrichten der Herzen die Rede. Das ist also sehr wichtig als Bewegung für diese Gedichte. Und dann ist der Ozean natürlich so etwas, oder das Konzept Ozean so etwas wie eine Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Vorstellungen. Das können Bilder aus Halifax sein, es kann die Familiengeschichte von Sue Guyette sein. Sie inszeniert die Macht der Natur, auch die Zerstörungskraft der Natur, aber auch den Ozean als etwas, was vom Menschen zerstört wird. Sie schmuggelt immer wieder Zitate ein von Garcia Lorca bis zu Italo Calvino. Und denkt über Namen nach und über Seelen und den Tod. Das Todesschiff ist ja auch ein großes Motiv in der ganzen Meeresliteratur.
Können Sie uns mal auf diese Wellen mitnehmen und uns ein Gedicht vielleicht ein bisschen genauer vorstellen?
Das ist gar nicht so leicht, weil die eben alle sehr lang sind. Man kann nur einen Ausschnitt lesen. Ich habe jetzt mal eines genommen, das vielleicht nicht unbedingt das Beste ist, aber vielleicht eines der typischsten. Und zwar gleich das erste. Es gibt einen Prolog und dann sind die so durchnummeriert. Und dieses Gedicht heißt Eins und ich lese etwa die Hälfte. Der Makler kaute Kaugummi, um den Bankgeruch in seinem Atem zu verdecken, und versicherte uns, ein Schneezaun würde ihn abhalten, dass es sich um keine Studentenbude handle, vielmehr um einen Wunschbrunnen, der eines schönen Tages unseren Immobilienwert in die Höhe schnellen ließe. Die Küstenlinie war ein 24-Stunden-Shopping-Paradies. Wir bummelten dort entlang und konnten nicht fassen, wer all den Kram wirklich nötig hatte. Also man sieht, es geht nicht primär um so was wie idyllische Meeresbilder, sondern es ist ein Durchreflektieren von ökonomischen Strukturen, vielleicht auch so etwas wie menschlichen Herrschaftsdranges, wie überhaupt ja das Meer auch als Bild und Vorstellung für den globalen Handel oft verwendet wird. Wenn man an die Ideologie der Containerisierung denkt, da wird so von Meeresautobahnen ausgegangen, als könnte man den Zufall und solche Sachen ausschalten. Man sieht aber eben auch in der Übersetzung, wie mit der Form gearbeitet wird. Man sieht die langen Zeilen, die langschwingenden Sätzen, die Klänge, kaute Kaugummi und dieser K-Laut kommt dann auch in der Bank wieder oder verdecken, versichern. Es gibt immer als Sprechposition so ein diagnostisches Wir, das heißt so die Menschheit zum momentanen Zeitpunkt, vielleicht auch diese Generation, die für Zerstörung, aber gleichzeitig vielleicht auch für die Kritik dieser Zustände verantwortlich ist. Das kann manchmal, und hinten raus wird das ein bisschen monoton werden, dieses dauernd zitierte Wir. Und man sieht auch in der Übersetzung, wie mit Fachsprachen gespielt wird. Der Immobilienwert, 24-Stunden-Shopping. Und dagegen hält dann Sugo jetzt flapsige Ausdrücke, die dann hier in der Übersetzung als Studentenbude oder Bummeln auftauchen.
Mir hat der Bankgeruch, der aus dem Mund des Maklers kommt, besonders gefallen, muss ich sagen. Die Gedichte habe ich in einer Kritik gelesen, sollen auch was Irrwitziges haben. Können Sie das auch bestätigen?
Wenn irrwitzig so viel heißt wie absurd oder abgedreht, dann durchaus. Also es gibt ein Gedicht zum Beispiel, in Halifax hat es immer sehr viel Nebel und dann inszeniert sie die Idee eines mittelalterlichen Nebelhandels, wo es dann Nebelblasebälge gibt und man mit künstlichen Schatten dealt und die auch schmuggelt, wieder die Wirtschaftsidee, die im Hintergrund mitschwingt. Und sie benutzt sehr gerne oder hat eine große Lust an einer abgedrehten Metaphorik, wendet eine Formulierung in die nächste. Der Ozean ist dann mal ein Stimmungsring, mal eine launische Diva. Er erscheint als Wolf oder als unbestreitbarer Gott der Hypnose, kann hysterisch sein, aber auch stoisch wie ein Vierjähriger, der Tralala trällert, heißt es.
Diese Gedichte haben zwei Menschen übertragen, die selbst auch Gedichte schreiben oder andere literarische Texte auch schreiben, nämlich Romina Nikolic und Michael Stavaric. Wie haben Sie das hinbekommen?
Also erstmal muss man sich die englische Ausgabe besorgen, weil leider ist es ein einsprachiger Band und der auch vom Format her sehr schmal ist, sodass man diese Langzeilen gar nicht mitbekommt. Die wirken im Deutschen etwas gestückelt. Die Übersetzung ist solide, würde ich sagen. Also was diesem Übersetzungsduo Romina Nikolic und Michael Stavaric sehr gut gelingt, ist den Rhythmus und den Klang nachzubauen und sich diesem Rhythmus von Sugoyet anzuschmiegen. Es ist manchmal sehr nah am englischen Satzbau und es gibt auch so ein paar Formulierungen, die ein bisschen umständlich wirken. In diesem gelesenen Textbeispiel heißt es, wir bummelten dort entlang und konnten nicht fassen, wer all den Kram wirklich, wirklich nötig hatte. Man kann aber auch einfach sagen, fragten uns, wer all den Kram wirklich brauchte. Ne? Das sind so ein bisschen Umständlichkeiten. Aber insgesamt ist es ein sehr intensiver Band mit sehr schönen, offenen Stellen. Und es heißt einmal, poetologisch gewissermaßen, es ging um Sachlichkeit gepaart mit krasser Leidenschaft. Mhm. Und das wird auch in der Übersetzung deutlich spürbar.
Ja, viel mehr kann man ja gar nicht wollen. Der Band Ozean von Sugoyet aus dem Englischen übertragen, wie gesagt, von Romina Nikolic und Michael Stavaric. Mattes und Seitz Verlag ist das Buch erschienen mit 100 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Nico Bleutke.
Danke ebenfalls.
Auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur, da steht auch ein Buch von Eli Cranor. Das ist ein Schriftsteller aus den USA. Der hat früher Football gespielt auf Profiniveau. Eine Zeit lang war er auch Trainer eines Highschool-Football-Teams. Und seine Erfahrungen dabei in diesem Sport, die sind auch eingegangen in sein preisgekröntes Romandebüt Bis aufs Blut. Das ist in diesem Monat neu in unserer Krimi-Bestenliste. Unsere Kollegin Katrin Dörksen, die ist Mitglied der Krimi-Besten-Jury und die verrät uns mehr über dieses Buch Bis aufs Blut.
Neue Krimis.
Wir sind in Bis aufs Blut von Eli Cranor in Denton. Im US-Bundesstaat Arkansas, und das ist ein gottverlassener Ort. Es gibt da vor allem Trailerparks, Drogensucht, Gewalt, und das sind auch die zentralen Parameter im Leben von Billy. Obwohl, der könnte das goldene Ticket nach draußen haben und dieses Ticket heißt Football. Billy ist nämlich ein talentierter Running Back und jetzt stehen die Playoffs kurz bevor. Vielleicht sitzt da jemand im Publikum, der ihm ein Stipendium fürs College geben kann. Aber Billy hat auch ein Problem. Und zwar bricht auch aus ihm die Gewalt permanent heraus, weil er es einfach nicht anders kennt. Und als er dann sogar bei einem Training seinen eigenen Teamkollegen bewusstlos prügelt, da droht ihm die Sperre. Und ausgerechnet in dieser Phase wird dann auch noch sein abgrundtief verhasster Stiefvater ermordet aufgefunden. Eli Cranor arbeitet in Bis aufs Blut mit zwei Perspektiven. Die eine Hälfte der Zeit sind wir in Billys Kopf und da nutzt er eine ganz direkte Sprache und wir kriegen so ein bisschen mit, warum dieser Junge eigentlich so ist, wie er ist, aber auch wie er unter anderen Umständen vielleicht sein könnte. Und dann gibt es noch eine zweite zentrale Figur, das ist der Football-Coach Trent. Der ist gerade erst aus Kalifornien hinzugezogen, ist also auch ein Außenseiter, der sich hier erstmal neu zurechtfinden muss. Und weil sich Trent in Billy so ein Stück weit wiedererkennt, beschließt er, ihn unter seine Fittiche zu nehmen. Aber da kommt ganz schnell der Reality-Check. Und Trent muss feststellen, in einem Ort wie Denton reicht ein bisschen guter Wille noch lange nicht aus. Man sagt ja, es gibt in den US-Südstaaten drei große Prioritäten. Faith, Family, Football. Also Glaube, Familie, der Football. Und Craner war selbst Quarterback, der liebt diesen Sport abgrundtief und er kennt aber auch den Stellenwert, den er in vielen ländlichen, konservativen Gegenden in den USA hat. Und damit auch diesen durchaus zerstörerischen Druck, wenn der Football eben zur Obsession wird, weil er die einzige Abwechslung im Alltag ist oder die einzige Zukunftsperspektive bietet. Und diesen Druck benutzt Craner wie eine Allegorie für das Heranwachsen in der Umgebung, die gefühlt das eigene Schicksal immer schon von Anfang an vorgibt. Und ich finde, Bis aufs Blut funktioniert in der Hinsicht selbst wie ein Footballspiel. Wir wissen ja um die krasse Gewalt, die dieses Spiel mit sich bringt, um die Verletzungsgefahr von Knochenbrüchen bis hin zu bleibenden Hirnschäden. Aber dieser Faszination, dieser rohen Körperlichkeit kann man sich einfach nicht entziehen.
Eli Craners Kriminalroman Bis aufs Blut, der wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Cornelius Hartz, erschien es im Atrium Verlag und er steht neu auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste im Mai. Die vollständige Liste mit allen neuen hervorragenden Krimis finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin die Hannah Drislane und ich studiere hier in Augsburg. Das letzte Buch, was mich total beeindruckt hat, war das Buch Eine ganz dumme Idee von Fredrik Backman. Das ist ein schwedischer Autor und ich habe es eigentlich in der englischen Übersetzung gelesen. Also es ist ein Roman. Das Buch geht um einen gescheiterten Bankraub, der dann in einer spontanen Geiselnahme in einem Wohnhaus endet. Es ist total rührend und emotional umgesetzt. Also es geht sehr viel um die Beziehungen zwischen Menschen. Was passieren kann, wenn durch einen komplett komischen Zufall mehrere Personen, die sich gar nicht kennen, zusammengeworfen werden und gezwungen werden, Zeit zusammen zu verbringen. Genau, ich musste ein paar Mal weinen und konnte danach ein paar Tage lang kein anderes Buch mehr anfangen, obwohl ich gerade Ferien hatte. Also es hat mich sehr, sehr berührt, das Buch.
Hannah Drislane hat in Augsburg sehr bewegt gelesen, Eine ganz dumme Idee, ein Buch von Fredrik Backman, erschien im Goldmann Verlag. Die Taschenbuchausgabe mit 464 Seiten kostet 12 Euro. Gestern haben sich eine Dichterin und ein Dichter in Erfurt öffentlich mit Engeln beschäftigt, mit der Frage, wo Engel leben, ob sie Knochen haben, ob sie überhaupt fassbar sind. Das haben sie zusammen mit einem Saxophonspieler getan beim Katholikentag in Erfurt. Diese Lesung mit Musik hatte den Titel Über Engel, den Osten und andere Ungesehene. Unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard, der hat dort zugehört.
Der Blick in den Himmel ist mehrdeutig in dieser lyrischen Stunde des Katholikentages in Erfurt. Zunächst die Musik des Saxophonisten Uwe Steinmetz verleitet dazu. Und der Blick in den Himmel ist möglich, weil die 1944 zerbombte Barfüßerkirche kein Dach mehr hat. Er ist nötig, weil dunkle Wolken dreuen. Er liegt nahe, weil es um Engel geht, die bekanntlich fliegen. Doch der Lyriker und Theologe Christian Lehnert findet, dass es nicht so einfach sei mit diesen Wesen.
Engel sind Bewegungsformen, keine umschriebenen Körper. Sie sind hier und dort und hier, denn sie haben eine Unschärfe, wie Elektronen, die als Teilchen oder Welle beschrieben werden können, und es ist unmöglich, ihren Ort und ihre Geschwindigkeit zugleich zu erfassen.
Der Verweis auf die Heisenbergsche Unschärferelation zeigt Lehnerts Verortung im Wissenschaftlichen, das doch nicht ganz zu fassen ist. Nicht sofort und nicht eindeutig. Über Engel, den Osten und andere Ungesehene. Der Literaturveranstalter Tom Sawyer will mit diesem erstmals aufgeführten Programm nicht einfach sichtbar machen, sondern das Unsichtbare als Leerstelle markieren.
Ich würde gerade eben nicht sagen, dass was sozusagen Verborgenes jetzt sichtbar wird, weil dann wird das ja kaputt in irgendeiner Art und Weise, sondern unser Wunsch war, in diesen Kunstformen, auch in der Musik, wie gehen wir mit dem Unsichtbaren, das unsichtbar bleibt, um?
Die Theologin und Lyrikerin Ulrike Lünn aus Chemnitz geht genau dieser Frage nach, in ihrer Suche nach dem Unfassbaren und findet neue Fragen.
Wenn das jetzt der Tod wäre, sonnenmüde Musik und eine Handvoll Lyrik in der Tasche, wer öffnet, wenn ich am Tor stehe mit leerer Lunge und nichts vorzuweisen habe, außer mein Leben?
Ob es nicht zu viel lyrische Transzendenz sei für einen Katholikentag im atheistischen Osten, mit einem vielleicht weniger homogenen Publikum? Der Tiroler Tom Sawyer verneint vehement. Er findet im Osten ein großes Gespür für das Ungesehene. Und möglicherweise seien ja Ost und West ebenso wie Deutschland und Österreich getrennt durch die gemeinsame Sprache.
Wenn Sprache Wahrnehmung heißt und auch ein Gespür, dann gibt es einen Unterschied. Und das, was in Ostdeutschland oft als so Selbstzweifel, wenig Selbstbewusstsein wahrgenommen wird, ist, glaube ich, eine andere Wahrnehmung, die meiner Meinung nach feinfühliger ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Wessis Trampel sind, aber wenn ich sowas festmachen müsste in Sprache und Sprache als Wahrnehmung, würde ich sagen, ich erlebe in Ostdeutschland mehr Sensibilität für das Feine, für das Randständige, für das Alltägliche. Insofern ist er andere Sprache.
Christian Lehnert erzählt in seinem vielleicht stärksten Text von einem Bausoldaten, einem, der in der DDR den Armeedienst an der Waffe verweigert hat, der schwerste und gesundheits- und lebensgefährdende Arbeiten ausführen muss. Er muss sich gegenüber der Stasi für ein Vergehen rechtfertigen.
Die ersten Sätze seiner Stellungnahme lauteten in verblüffender und selbstgefährdender Offenheit: Wer niemals eine Berührung mit einer anderen Realität hatte, nie einen Schauder empfand, weil etwas nahe kam, das im tiefsten Sinne gut tat und doch Angst machte, wird in meinen Zeilen nichts finden, was er verstehen könnte. Begründen kann ich nichts.
Das war Christian Lehnert gestern Abend in Erfurt bei einer lyrischen Stunde beim Katholikentag.